Ich bin so froh, heute hier sein zu dürfen und Gottes Wort heute weiterzugeben. Ich liebe es, Gottes Wort weiterzugeben. Ich liebe und brenne für Gottes Wort, weil ich in meinem Leben gelernt habe, dass das Wort Gottes das Einzige ist, das unser Herz und die Menschheit verändern kann. Gottes Wort ist lebendig, es ist wirksam, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch und es scheidet Mark und Bein. Und Seele und Geist, und es ist ein Richter der Gedanken. Es ist eine Gesinnung des Herzens, eine Einstellung unseres Herzens. Und wenn unser Herz so eingestellt ist, wie Gott denkt, wie Gott ist, dann kann die Welt immer nur noch besser werden. Und ich bin voller Hoffnung, auch in diesen dunklen Zeiten, dass sein Licht immer heller brennen und scheinen wird durch seine Kinder. Es ist ein Vorrecht, sein Wort zu verkünden, hier zu sein heute Morgen bei seinen kostbaren Kindern. Ich habe gelernt, das Einzige, was für die Ewigkeit bleibt, sind Menschenseelen. Alles andere ist vergänglich. Und so habe ich mich entschieden, mein ganzes Leben Gott zu widmen, ihm, indem ich sein Mund sein darf. Und er hatte mir vor vielen Jahren gesagt, Karen, du bist berufen, meine Gnade in Deutschland zu verkündigen. Mein Mann und ich, wir haben uns in Amerika, in Los Angeles kennengelernt. Wir sind über 32 Jahre verheiratet. Wir haben 3 erwachsene Söhne. Und wir sind damals im Jahr 2000 von Kalifornien hergezogen. Und ich hatte viel Heimweh nach dem sonnigen Start. Aber als Gott mir gezeigt hat, warum ich hier sein soll, habe ich es verstanden und habe Ja gesagt, auch wenn mein Fleisch es nicht wollte. Aber ich weiß, Gott hat immer den besseren Plan. Er sieht Anfang und Ende, wir sehen nur das, was kurz vor uns ist. Und er hat den allerbesten Plan. Und ihm zu vertrauen, auch wenn wir Dinge nicht manchmal verstehen, ist, was er sucht. Er sucht Menschen, die ihm vertrauen und die nicht nach dem gehen, was vor Augen ist, sondern dass sie wirklich aus Glauben leben. Und es ist wunderschön, wenn ich so zurückschaue, jedes Mal, wo ich ihm vertraut habe, war er treu. Er ist treu, so treu und er kann nicht anders. Ja, und ich habe die Tage auch gebetet, was ist die Botschaft für heute, Herr? Ich kenne die Menschen nicht, ich kenne die Gemeinde nicht, du kennst sie, du weißt, was ihr Herz braucht. Du weißt, wie die Zeiten sind, Herr. Zeig mir, und ich habe auch gebetet, Herr, teile dein Herz mit mir. Das, was in deinem Herzen ist, soll in meinem Herzen sein, damit es aus dem Herzen überfließt in meinem Mund, dass dein Herz heute Morgen geteilt wird, nicht meins. Denn seine Gedanken sind so viel höher als meine. Und ich weiß nicht, wie viele von euch in den Nachrichten über Charlie Kirk gehört haben. Es hat mein Mann und mich tief erschüttert, weil wir kommen aus einer Gemeinde in Kalifornien. Ich weiß nicht, ob einige von euch Jack Hibbs kennen, aber Charlie Kirk war viel in seiner Gemeinde, war auch ein Mentor für ihn. Und es hat uns sehr, sehr getroffen, wenn ich denke, Charlie Kirk 31, unser ältester Sohn ist 30. Und ich denke, Mensch, so ein junges Leben. Das, was mich am meisten tröstet und mir Hoffnung gibt, ist zu wissen, er ist beim Herrn. Ja, es ist für Christen, uns kann niemand töten. Es ist für uns nur ein Adressenwechsel. Ja, es ist nur ein Adressenwechsel. Aber er hat was hinterlassen, ein Vermächtnis. Turning Point USA kann man auch sagen, Turning Point World. Ja, es muss nicht nur in Amerika sein. Es soll ein Punkt der Veränderung sein, wo wir in eine Richtung schlagen, weil jetzt ist noch das Zeitalter der Gnade. Es ist noch Gnadenzeit und jeder von uns ist berufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Jeder von uns kann wie Charlie Kirk kühn sein und mutig sein. Warum? Weil wir alle den gleichen Gott haben und den gleichen Geist, der in uns lebt. Amen. Und Gott, für Gott sind, bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Gott hat nur Lieblingskinder und du bist sein Lieblingskind und ich auch. Halleluja. Gott liebt uns so bedingungslos und er hat einen wunderbaren Plan für uns. Und wir dürfen uns und sollen uns nicht von diesen Weltzeiten, von der Herrschaft der Finsternis, von dem Chaos dieser Welt einschüchtern lassen. Im Gegenteil, jetzt ist unsere Zeit, dass unser Herr durch uns heller strahlt als je zuvor. Ich erwarte Großes von Gott in diesen Zeiten. Da, wo der Feind zunehmen möchte, möchte ich dir sagen, der in dir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Seine übernatürliche Kraft lebt in dir nicht umsonst, um jetzt in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Es ist kein Zufall, dass du für eine Zeit wie diese hier bist. Amen. Ja, das Thema heute, das Gott mir gezeigt hat, ein Thema, wo man denkt, was kann man dazu sagen? Ich möchte heute über die Furcht des Herrn sprechen. The fear of the Lord. Die Furcht des Herrn. Und wie kam das dazu? Ja, ihr kennt wie ich auch, wir leben in bösen Zeiten, ja. Jesaja sagt in Jesaja 5, 20, 21, wehe denen, die Böses Gut und Gut Böses nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Erkennt ihr das heute? Leben wir in so einer Zeit? Ja, und dann kam ich, also wenn ich Predigten zusammenstelle mit Gott zusammen im Heiligen Geist, es ist wie ein Puzzle für mich. Gott gibt mir über Zeiten hier ein Wort, da übernehme ich etwas von einem Sprecher, da kommt was zusammen und dann habe ich all diese Teile vor mir und dann fügt es der Heilige Geist wunderbar zusammen. Und ich hatte mir vor Wochen einen Satz aufgeschrieben auf Englisch, den habe ich dann übersetzt und da stand drauf: Diejenigen, die das Christentum durch ihre Unmoral verspotten, sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, das Böse zu entfesseln, das im Herzen des Menschen auflauert. Diejenigen, die das Christentum verspotten. Und ich sage dir, Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Er hat uns versprochen, dass er uns versorgen wird nach seinem Reichtum, dass bei uns keinen Mangel gibt. Er hat uns gesagt, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Er hat uns gesagt, dass er Gefangene befreit. Er hat so viel am Kreuz getan. Das Evangelium ist die allerbeste Botschaft, die wir haben. Es ist die Hoffnung, die wir in uns tragen. Und eines hat er aber nicht gesagt, sondern dass wir Verfolgung erleiden müssen. Ja? Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Und Verfolgung sieht in verschiedenen Kulturen anders aus. Es sieht nicht für alle gleich aus. Manchmal ist es in unseren eigenen Familien. Ja? Manchmal ist es, wo wir im Freundeskreis. Ich merke einfach, überall, wo du den Namen Jesus in den Mund nimmst, da scheiden sich die Geister. Die Toleranz, die Liebe, die hört bei Jesus auf hier. Ja, da sind die Leute nicht mehr tolerant. Alles andere, ja, aber Jesus, da scheiden sich die Geister. Und ich möchte heute ganz kühn hier stehen und sagen, Jesus ist der Herr, Jesus ist Gott und er wird wiederkommen und er wird diese Welt umstellen und wird regieren, dass es keine Sünde mehr gibt, kein Leid mehr gibt und er wird in Ewigkeit regieren und es gibt keinen anderen Gott außer Jesus Christus. Amen. Ja, in Psalm 36, 1 steht, ein Urteil über die Abtrünnigkeit des Gottlosen kommt aus der Tiefe meines Herzens. Die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen, vor dem Gottlosen. Eine andere Übersetzung aus der Living Bible, da steht, die Sünde lauert tief im Herzen der Bösen und treibt sie ständig zu bösen Taten an. Sie haben keine Gottesfurcht, die sie davon abhalten könnte. Ja, so sieht es in dieser Welt aus. Das Böse nimmt zu. Überall, wo das Böse aufsteht, wird es auch noch bejubelt und beklatscht. Und das, was gut ist, wird verdreht. Wo ich manchmal denke, wie können die manchmal aus meinen eigenen Gedanken, wie können die so doof sein? Denke ich mir manchmal, so töricht. Der sie geschaffen hat, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sie kehren ihm den Rücken zu und glauben Dingen, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Sie denken gar nicht drüber nach. Dabei ist Gott so gut. Er hat alles gegeben. Wenn man sich fragt, ja, wo ist denn Gott? Wo ist denn seine Liebe? Dann würde ich dir raten, es gibt keinen größeren Beweis, dass jemand sein Leben lässt, selbst die Herrlichkeit verlassen hatte, Fleisch und Blut wurde, uns gleich geworden, unsere Sünde auf sich nahm, unsere Krankheit, alles, was negativ und schlecht und böse war, hat er auf sich selbst genommen und hat einen unfairen Tausch am Kreuz begangen, damit wir all das Gute haben können. Und dann kann man das nehmen und verspotten? Ich weiß nicht. Ich bin da manchmal sprachlos. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, sie kennen meinen Gott nicht. Sie sind unverständig. Und ich bete, ich möchte sie nicht verurteilen, weil das ist nicht mein Recht. Einer wird eines Tages das gerechte Urteil fällen. Ich kann in der Zeit, wo ich hier bin, ich muss sie nicht verstehen, aber ich kann für sie beten und hoffe, so wie Gott langmütig und gütig ist und er wartet. Er tut nicht sein Wiederkommen hinauszögern, sondern er wartet, er möchte, dass jedermann Raum zur Buße hat und umkehrt und den lebendigen Gott, den wir kennen, kennenlernt. Deswegen dauert es hier noch eine Zeit, weil er möchte, dass alle ihn erkennen. Er möchte, dass alle errettet werden. Ja, das ist nämlich das Problem in den Herzen der Menschen heute. Sie haben keine Gottesfurcht. Jeremia 17,9 sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Wisst ihr, dass das Herz ohne Gott bösartig ist, dass viele böse Gedanken aus dem Herzen kommen? Und da können wir uns in nichts rühmen, weil wir sind so dankbar, die wir Gott kennen. Unser Herz wurde verändert in dem Moment, wo wir Jesus zu unserem Herrn gemacht haben. Davor war es auch bösartig. Und jetzt haben wir immer eine Entscheidung in unserem Herzen zu treffen. Lebe ich aus dem Herzen Gottes, aus dem Geist, oder lasse ich mich noch von der Außenwelt und von dem, was ich höre und sehe, verbittern oder von Menschen und von außen beeinflussen? Lebe ich fleischlich gesinnt, was von außen reinkommt, oder lebe ich geistlich gesinnt von meiner wahren Natur, die entspricht nämlich seiner Natur? Ja, die Bibel sagt in Matthäus 24,12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und diese Liebe, das Wort Agape, das ist die Liebe, die du nur kennen kannst in dem Moment, wo du ein Kind Gottes wirst. Es gibt verschiedene Arten von Liebe, aber die Agape ist die höchste Liebe, das ist Gottes Liebe, die bedingungslose Liebe, die dich befähigt, deine Feinde zu lieben und zu segnen. Sie ist nicht geknüpft an, ob du gut zu mir bist, sondern sie ist einfach nur, du kannst nicht anders, weil die Natur der Liebe in dir ist. Gott ist pure Liebe. Und in dem Moment, wo du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, hat der Heilige Geist diese Agape-Liebe ausgegossen in deinem Herzen, die dich befähigt, Gott zurückzulieben und andere Menschen zu lieben. Weil wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe, die er dir gegeben hat, befähigt dich, ihn zurückzulieben. Und Gott sagt, diese Liebe wird in vielen erkalten. Die Agape-Liebe in Christen wird die Liebe erkalten. Warum? Weil sie sich ihr Herz verhärten lassen. Man kann Gott lieben, man kann Christ sein, aber man kann diese Gottesfurcht verlieren. Ich weiß nicht, ob ihr für mich ist diese Spanne, es sprengt mein Verstand, so dieses, auf der einen Seite darf ich sagen, Papa, aber lieber Vater. Ich kann wie ein kleines Kind auf seinen Schoß kommen und sagen, Papa, ich liebe dich, du bist so gut, ich bin so dankbar, dass du mich annimmst, so wie ich bin, und wenn ich Fehler mache, deine Gnade reicht aus, und ich kann ihm alles sagen und so vertraut mit ihm sein. Aber auf der anderen Seite ist er heilig. Er ist Gott. Er ist tadellos, er ist rein, er ist das Höchste, was es gibt, er ist der Schöpfer selbst, der alles, was gut in der Welt ist, alles, was gut in meinem Leben ist, alles, was ich bin und habe, kommt von Gott. Ohne ihn wäre ich nichts und hätte ich nichts. Er ist der, der das ganze Universum erschaffen hat, und doch nimmt er sich Zeit, mit jedem Einzelnen von uns zu reden, so vertraut, wo wir sagen dürfen, Papa, ist das nicht wunderbar? Heilig, wo du auf die Knie fällst, wo man seine Gegenwart in unserem Leib, wie wir sind, nicht ertragen können. Auf der anderen Seite, Papa. Wow, Gott ist so heilig. Und ich glaube, manchmal vergessen wir die Heiligseite, weil wir im Zeitalter der Gnade, wir freie Kirchen, wir sagen, ja, die Gnade, und die Gnade ist so kostbar, ich will sie nicht kleinreden, aber wenn wir die Gnade missbrauchen und denken, alles darf ich und alles kann ich machen, und dieser Gnadenteppich, der wird immer größer, wo wir drüber stolpern und die Gnade missbrauchen, dann haben wir die Heiligkeit nicht verstanden, wer er ist, und haben nie verstanden, was es gekostet hat, damit wir Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen. Ja, die Gottesfurcht. Also es mangelt an Gottesfurcht. Was ist denn Gottesfurcht? Ist es etwas, wo ich zittern und Angst haben muss vor Gott? Gottesfurcht ist eine Handlung von Ehrfurcht, Hingabe und Gehorsam gegenüber Gott, die aus einer tiefen Erkenntnis seiner Heiligkeit und Größe entsteht. die nicht auf Angst, sondern auf Respekt und auf Liebe basiert. Auf Respekt und Liebe und nicht Angst. Es ist eine Haltung, die dazu führt, gottgefällig zu leben, seine Gebote zu halten und sich von der Sünde fernzuhalten, um eine tiefe Beziehung zu Gott aufzubauen. Sie bedeutet, Gott in seiner Heiligkeit und Größe zu erkennen, was zu einem Leben führt, das frei von Furcht ist, frei von Angst ist und Gottes Wohlgefallen sucht. Möchtest du ein Gott wohlgefälliges Leben leben? Ich ja. Ich scheitere ständig. Und dann stehe ich wieder auf. Dann schüttle ich den Staub ab. Dann rücke ich meine Krone wieder gerade und sage, Herr, vergib mir. Er hat mir schon vergeben. Jede Sünde ist bezahlt am Kreuz. Aber wenn ich hingehe und sage, Papa, es tut mir leid. Es verändert mein Herz ihm gegenüber, wo ich mich wieder wohlfühle in seiner Gegenwart. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er liebt dich bedingungslos. Er verändert sich nicht, wenn du etwas getan hast, was nicht Gott wohlgefällig war. Seine Liebe dir gegenüber ändert sich nie. Aber es macht was mit unserem Herzen. Die Furcht Gottes führt dazu, keine Angst vor der Meinung oder dem Urteil anderer Menschen zu haben. Die Furcht Gottes macht dich kühn. In Sprüche 29, 25 steht auch, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Ich hatte früher Menschenfurcht. Ich konnte nie vor Leuten stehen und sprechen. Ich hatte Minderwertigkeiten, Depressionen, Komplexe, weil ich nicht mir bewusst war, wer ich in Christus bin. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer Gott fürchtet, fürchtet nichts anderes mehr. Wenn du gelernt hast, Ehrfurcht vor Gott zu haben, du wirst vor nichts mehr Angst haben. Sprüche 28, 1 steht aber, die Gerechten oder der gottesfürchtige Mensch, steht in einer anderen Übersetzung, ist kühn wie ein Löwe. Ich will kühn wie ein Löwe sein. Ich will mich nicht mehr von Menschen beeinflussen lassen, was sie über mich denken. Ich will von dem beeinflusst sein, was Gott über mich denkt. Seine Meinung ist mir wichtig, weil am Ende zählt es, was denkt dein Papa, was denkt Gott über dich. Es gibt einen Unterschied zwischen Furcht, also die Angst, und Furcht, die Ehrfurcht. Und in 1. Johannes 4, 18 steht, dass die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, die Angst. Warum? Weil Angst hat mit Strafe zu tun. Und wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe Gottes. Wenn du Angst hast, dann hast du vielleicht ein falsches Bild von Gott, weil dann sieht man Gott als diesen strafenden Vater. Aber wenn wir erkannt haben, wie sehr er uns liebt, haben wir keine Angst mehr. Dann haben wir nur noch diese Ehrfurcht, wer Gott ist. Der Mensch, der Angst hat vor Gott, hat etwas zu verheimlichen oft. Er hat Angst vor Strafe. Was war das Erste, was Adam getan hat, als er gesündigt hat? Er hat sich versteckt. Er hatte Angst. Die Furcht des Herrn aber ist eine gesunde Furcht. Sie zieht den Menschen näher zu ihm. Die Ehrfurcht Gottes ist anziehend. Sie ist nicht abweisend. Sie tut dich nicht von ihm, wo du so Angst hast, dass du dich vor ihm versteckst. Sagst, oh, er ist so heilig, ich kann ja gar nicht in seine Gegenwart kommen. Nein, sie ist anziehend, diese Gottesfurcht. Es ist so, dass ich gelernt habe, ich habe eher Angst, ohne Gott zu leben. Kennt ihr das, wo man sagt, ich weiß nicht, wie ein Mensch, ich weiß nicht, wie ich vorher gelebt habe, ich weiß nicht, wie Menschen ohne Gott leben können. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, weil er ist mein Alles, er ist meine Sicherheit, er ist meine Hoffnung, er ist meine Zuflucht, er ist alles, was ich brauche in diesem Leben. Im 2. Mose 20,20, ihr merkt, ich habe viele Bibelverse, Mose aber sprach zum Volk, als sie die 10 Gebote bekommen haben, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Ja, fürchtet euch nicht, die Furcht vor ihm soll vor euren Augen sein. Wie geht das? Er sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Habt keine Angst vor der Gegenwart Gottes, aber ihr sollt einen heiligen Respekt haben, damit ihr nicht sündigt. Nämlich dann sollten sie Angst haben, weil die Gnade ist noch nicht erschienen. Es ist diese Ehrfurcht vor Gott, die dich bewahrt vor der Sünde. In Sprüche 8,13 steht, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat Gott dich zuerst geliebt und seine Agape-Liebe ausgegossen deinem Herzen durch den Heiligen Geist. Und diese Agape-Liebe befähigt dich, ihn zu lieben. Sie befähigt dich, auch wenn du das Böse siehst, es zu hassen und dennoch dagegen aufzustehen und für das Böse zu beten, dass es sich bekehrt zu dem Guten. Wisst ihr, wir sind die Gemeinde Gottes, wo die Bibel sagt, wir sind diejenigen, die das Böse noch zurückhalten durch unsere Gebete. Weißt du, wie wichtig du bist, wie wichtig dein Gebet ist, gerade in dieser Zeit, für dein Land, für unser Volk, für unsere Nationen. Es hält den Bösen zurück. Nämlich erst, wenn die Gemeinde weg ist, wenn die entrückt ist, dann wird es hier richtig böse. Bis dahin ist die Gemeinde noch im Weg für den Bösen. Und das ist gut so. Wir sollten noch mit voller Kraft all das, was Gott uns gegeben hat, dem Bösen widerstehen. Wenn du Gott mehr als alles andere liebst und ihn ehrst, dann wirst du nämlich lieben, was er liebt, und du wirst hassen, was er hasst. Weil sein Herz, seine Gedanken, sein Wesen, seine Natur ist jetzt deine Natur. Hast du, was Gott hasst? Hast du die Sünde? Gott liebt den Sünder. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab. Er gab alles. Die Welt, die voller Sünde war, damit die Sünde bezahlt wird am Kreuz. Weißt du, dass wenn du nicht wiedergeboren bist, kein Kind Gottes bist, ist deine Sünde auch schon bezahlt. Die einzige Sünde, für die du Rechenschaft geben musst, ist die, dass du nicht geglaubt hast. Ja, wenn alle Sünde bezahlt ist, dann kann ich doch machen, was ich will, dann ist es doch ein Freibrief zur Sünde. Nein, dann hast du die Liebe nicht verstanden. Dann hast du die Gnade nicht verstanden. Ja, alles, was Gott hasst, das Böse, die Sünde, sollten auch wir hassen. In Hebräer 1,9 steht, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und wenn er Gesetzlosigkeit hasst, die immer mehr zunimmt, dann sollten auch wir die Gesetzlosigkeit hassen. Gott hasst immer noch die Sünde heute. Und wir sollten es auch. Ich möchte mit euch zum Römerbrief gehen, einer meiner Das sind alle meine Lieblingsbücher. Römerbrief, im Römer 1,16-18, da steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen oder für die Heiden. Die Kraft ist im Evangelium. Wenn du Kraft brauchst, schau aufs Kreuz. Was ist in dem Evangelium? Es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Im Evangelium wird seine Gerechtigkeit geoffenbart. Dann zeigt er im Evangelium am Kreuz, wie er die Sünde hasst. Jesus hat das Zweifache bezahlt, was es gekostet hat, damit Gerechtigkeit geschieht. Dass Gottes Zorn, Gott ist nicht mehr zornig auf dich, den ganzen Zorn, die Strafe, die wir verdient hätten, hat er auf seinen Sohn gelegt. Das Zweifache hat er bezahlt. Er hat die Strafe für dich und für mich bezahlt, damit wir Frieden haben können. Und was wird noch geoffenbart? Vers 18. Denn es wird darin geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und alle Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Gott ist zornig auf Gottlosigkeit, auf Ungerechtigkeit, auf Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Gibt es Menschen, die heute die Wahrheit aufhalten wollen? Ja. Und Gottes Zorn, sage ich dir, ist nichts anderes als seine geballte Liebe gegen die Ungerechtigkeit. Es gibt einen heiligen Zorn, wo wir sagen sollten, weil mein Gott liebt, hasst er das Böse. Und weil ich liebe wie Gott, hasse ich es, wenn Ungeborene getötet werden, wenn Ungerechtigkeit geschieht, wenn Menschen, die es nicht verdient haben, einfach so abgeschlachtet werden für ihren Glauben. Das sollte dich zornig machen und aufstehen umso mehr, weil der Feind will die Menschen einschüchtern durch Angst. Aber eine gesunde Ehrfurcht vor Gott lässt dich aufstehen wie ein Löwe und kühn sein, gerade in diesen Zeiten. Wenn wir Christen nicht aufstehen, wer denn? Wer sonst? Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Keiner hat mehr eine Entschuldigung zu sagen, ich glaube nicht an Gott. Es ist überall offenbar. Du musst nur in die Natur gehen, du musst nur die Schönheit der Natur, die Vielfalt der Menschen, der Tierwelt, wenn du ein Kind bekommen hast, dein Kind in die Arme hältst. Du kannst nicht anders als sehen, dass es einen Gott gibt. Er ist überall zu erkennen. Und denn obgleich sie Gott erkannten, also sie haben ihn erkannt, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und sie haben ihn nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Seht ihr diese Abstufung? Sie kannten Gott. Sie haben ihn nicht geehrt, in Englisch steht das Wort dafür magnified, sie haben ihn nicht groß gemacht, sie haben keine Ehrfurcht ihm gegeben und sie haben ihn nicht gedankt und ihre Gedanken wurden verfinstert und was passiert? Das Herz wurde verfinstert oder verhärtet. Es ist eine Abstufung, die geschieht, wenn unser Fokus nicht mehr auf Gott ist, wenn wir uns nur noch mit anderen Dingen beschäftigen, die Welt und die ganzen schlechten Nachrichten. Und wir nicht mehr auf die Liebe, auf Gott schauen und wir sehen nur noch das Negative, dann ehren wir ihn nicht mehr für seine Güte, dann fangen wir an nicht mehr zu danken und dann werden wir ganz negativ in unseren Herzen belastet und es wird in unserem Herzen finster und kalt. Diese Abstufung. Ich sage immer, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Amen. Wenn du nicht weißt, wofür du danken kannst, steh morgens auf und sag, Herr, du hast mir einen neuen Tag geschenkt. Deine Gnade und deine Güte ist so gut. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin, egal was kommt. Nichts kann mich von deiner Liebe trennen. Wir sollen danken, dass wir heute hier sitzen dürfen in einem Land, wo wir noch Gott so frei anbeten dürfen, wo wir uns noch versammeln dürfen. Danke, Herr. Es gibt nichts Schöneres, als deinen Gott zu kennen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Allen Grund zur Dankbarkeit, schau aufs Kreuz. Danke, dass ich errettet bin. Danke, dass du ewiges Leben hast. Danke, dass ich befreit bin. Danke, dass ich dein geliebtes Kind bin. Ich kann in aller Ewigkeit mit dir leben. Wenn wir anfangen, mal eine Ewigkeitsperspektive zu haben, dann sieht diese Zeit hier auf der Welt nur noch so kurz aus. Im Vergleich zur Ewigkeit. Und dann machen wir uns manchmal mit so dummen kleinen Dingen rum, anstatt auf die Ewigkeit zu schauen, sagen, Herr, ich lasse das jetzt los, ich möchte da nicht mehr drüber nachdenken, ich möchte mir nicht den Frieden und die Freude rauben lassen wegen sowas, ich schaue auf die Ewigkeit, nicht schaue auf dich. Und dann hat man wieder eine bessere Perspektive, ich muss das mit mir selbst auch machen, immer zu meiner Seele reden. Karen, hör auf, so blöd zu denken, lass dich doch nicht von diesen kleinen Dingen, ja, diesen Frieden rauben, der so kostbar ist. Und die Freude am Herrn ist doch unsere Stärke. Wenn wir uns diese Freude rauben lassen, dann werden wir schwach. Ja, sie haben Gott nicht erkannt. Und sie hielten sich selbst für weise. Und dabei sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Und dann geht es so weiter. Und er erklärt, was die Menschheit, was die Abstufungen sind, was passiert, wenn sie Gott nicht mehr ehren. Und wir sehen es überall um uns herum. Menschen haben ihre Identität verloren, sie wissen nicht mehr, wer sie sind, was sie sind. Sie haben keinen Plan, sie haben Hoffnungslosigkeit. Und du bist ein Hoffnungsträger. Und ich sage dir, wenn du das vermeiden willst, diese Abstufungen, die im Römerbrief geschrieben stehen, dann kehr doch das Ganze um. Dann fang doch einfach an, Gott immer zu danken für seine Güte. Weil dann ist dein Fokus auf ihn und auf all das Gute und nicht mehr auf all das Negative um dich herum. Fang an, ihn zu ehren, zu loben und zu preisen, als Papa und als heiliger Gott. Beides. Ehre ihn jeden Tag. Stell ihn in das Zentrum deines Bewusstseins. Wir brauchen kein starkes Selbstbewusstsein, wie die Welt sagt. Wir brauchen ein starkes Christusbewusstsein. Und alles, was Gott nicht zum Zentrum hat, sage ich dir, die Menschheit, die das Zentrum Jesus aus Augen verloren hat, wir sehen, wo sie hinführt. Es ist diese Gottlosigkeit und es führt ins Verderben. Die Bibel sagt sogar im Jakobus 3, dass es gibt eine irdische Weisheit. Ja, sie halten sich selbst für weise, dabei sind sie töricht. Eine Weisheit, die ohne Gott ist, eine irdische Weisheit, sie stuft ab in das Seelische und dann ins Dämonische. Das ist die Weisheit von der Erde. Sie ist letztendlich dämonisch, weil sie ohne Gott ist. Es gibt nur zwei Seiten, das Gute und das Böse. Es gibt keine Grauzonen. Entweder kommt es aus der Quelle des Lebens, Gott selbst, oder es kommt aus der Finsternis. Und wir können nicht mit einem Fuß hier leben und einem hier. Wir werden immer hin und her wanken und werden uns wundern, warum ist das Reich Gottes nicht sichtbar hier? Wenn wir beim Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Im Licht zu bleiben, egal wie finster es um uns herum ist. Ja, aber es gibt eine wunderbare Weisheit, eine Weisheit von oben, steht im Jakobus 3,17. Die Weisheit von oben, sie ist erstens rein, so dann friedfertig, sie ist gütig, sie lässt sich etwas sagen, sie ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, sie ist unparteiisch und sie ist frei von Heuchelei. Hört die sich nicht gut an? Frei von Heuchelei, wir Christen, wir sollen authentisch sein. Weil Menschen, wenn wir nicht authentisch sind, sie werden es erkennen. Und was wollen sie dann von uns, wenn wir uns verstellen wie die Welt? Sie suchen nach etwas und sie versuchen, diese Leere in ihrem Herzen mit allem Möglichen zu füllen, außer Jesus. Und deswegen wird das Herz verfinstert, verhärtet, wegen mangelnder Furcht vor Gott. Und die Welt ist in dem Chaos, in dem sie ist, weil sie Gott verachten. Die Furcht des Herrn macht den Unverständigen weise, steht in Psalm 19, 8-10. Den Unverständigen, den Einfältigen, das heißt jemand, der für Einflüsse offen ist und daher leicht verführbar ist. Das ist jemand, der unverständig ist. Und was sagt Jesus in der Endzeit? Habt Acht, dass euch niemand verführt. Die Verführung kommt von innen in den Gemeinden, weil außen, die sind schon verführt. Und deswegen halte deinen Fokus auf ihn, bleib verankert im Wort Gottes. Sei nicht unverständig. Sei verständig, was der Wille Gottes ist, was sein Wort sagt. Er hat schon die ganze Zukunft in diesem Buch geschrieben. Wir wissen, was kommt. Und das Beste steht noch vor uns. Amen. Ich sage immer, wer offen für alles ist, ist nicht ganz dicht. Ja? Hört sich blöd an, aber es ist so. Wenn du offen für alles bist, du wirst leicht verführbar sein. Du musst fest verankert sein in seinem Wort, in seiner Liebe, Beziehung mit ihm haben, damit du nicht verführt wirst in diesen Zeiten. Und es liegt an dir, es ist eine freie Entscheidung, es ist ein Wille. Was ist meine Priorität in meinem Leben? Wem gebe ich Zeit oder was gebe ich Zeit? Wem höre ich zu oder was schaue ich mir an? Denn das, was ich sehe und höre, hat Einfluss auf mein Herz. Und da, was mein Herz vereinnahmt, dahin werde ich in diese Richtung leben. Denn wo das Herz bestimmt deine Lebensrichtung, denn aus dem Herzen fließt das Leben. Behüte dein Herz mehr als alles andere. Fülle es mit Gott und seinem Wort. Amen. Ich sage immer, lass meinen Mund Weisheit reden, Herr, und lass das Sinne meines Herzens verständig sein vor dir, Herr. Ich möchte Acht geben auf meine Worte, die ich sage, weil Worte haben Macht. Aber ich kann Acht auf meine Worte geben, indem ich Acht habe auf mein Herz. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Amen. Wenn du einen Richtungswechsel willst, dann sage ich dir, verändere dein Denken. Denn so wie der Mensch denkt, so ist er. In die Richtung, wie du denkst, so wirst du handeln und so wirst du reden. Halleluja. In Jesaja 33,6 steht, und du wirst sichere Zeiten haben, eine Fülle von Heil und Weisheit und Erkenntnis, die Furcht des Herrn, die wird dein Schatz sein, steht da. Wenn du sichere Zeiten haben möchtest, Stabilität, dann habe eine gesunde Ehrfurcht vor Gott. Die Ehrfurcht des Herrn, die wird dein Schatz sein. Was machst du mit diesem Schatz? Ein Schatz ist etwas Wertvolles. Das tut man nicht einfach so auf die Seite legen und verstauben lassen. Ein Schatz, man schaut auf seinen Schatz. Man wertschätzt, was man hat. Mir kommt gerade der Gedanke, weil Jesus auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und die Schande dabei für nichts achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Dann sollten wir auf diesen Schatz schauen, weil das ist unsere vor uns liegende Freude, die uns weiterbringen wird und uns motivieren wird, bis wir vor unserem Herrn stehen. Die Furcht des Herrn bedeutet, Ehrfurcht vor ihm zu haben. Psalm 89,8, Gott ist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen und furchtgebietend über alle um ihn her. Gott ist heilig, Jesaja 11,2-3, da steht, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind die sieben Geister, die im Buch Offenbarung erwähnt werden. Das alles ist in Jesus. Und wenn Jesus in dir lebt, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig und du bist zur Fülle gebracht in ihm. Das alles ist in dir, weil Christus in dir lebt. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Jesaja 66,2, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Haben wir noch diesen Respekt vor seinem Wort? Der zittert vor meinem Wort. Demütig. Weißt du, was Demut wirklich ist? Wahre Demut. Wahre Demut bedeutet, sein Wort und das, was Gott sagt, höher achtest, als wie du dich gerade fühlst, als was du gerade wahrnimmst, als was man dir gesagt hat, als deine Vergangenheit. Es ist wirklich sein Wort zu glauben, mehr zu glauben, als deinen Gedanken und deiner Seele und deinem Fleisch, was es annimmt. Wenn du Schmerzen hast, hast du eine Entscheidung. Glaubst du dem, was dein Körper gerade schreit oder glaubst du dem, was Jesus sagt? In meinen Wunden bist du geheilt. Ich habe mein Wort gesandt, ich habe dich gesund gemacht. Wir haben jeden Tag Entscheidungen zu treffen. Lebe ich nach den Sinnen oder lebe ich nach dem Wort Gottes? Und Gehorsam heißt, ihm zu hören, sein Wort höher zu achten als alles andere in meinem Leben. Auch wenn es manchmal für mich zum Nachteil ist oder für mich gar keinen Sinn macht. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Manche Dinge verstehe ich nicht ganz und manche Dinge mag ich auch nicht, weil ich die im Moment vielleicht nicht erkenne. Aber ich habe gelernt, ihm zu vertrauen, weil er ist doch der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Er kennt mein Leben besser als ich. Er hat alle Tage deines und meines Lebens in sein Buch aufgeschrieben, bevor wir überhaupt auf die Welt kamen. Und wenn du a History Maker mit Gott Geschichte schreiben willst, dann solltest du ihm überlassen, dass er dein Herz lenken darf. Es steht in seinem Wort, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Aber er kann es nur leiten, wohin immer er will, wenn du dein Herz in seine Hand gibst. Er wird dich nicht zwingen. Du kannst morgens aufstehen und sagen, Papa, ich gebe dir mein ganzes Herz, mein ganzes Sein. Lenke du meine Schritte heute Morgen. Sag du mir, wo ich sein soll, mit wem ich Gemeinschaft haben soll, was ich tun soll, wo ich ein Segen sein darf. Frag ihn. Er weiß es besser, er hat einen besseren Plan, als wir uns jemals ausdenken können. Er hat eine Hoffnung, er hat eine Zukunft für uns, er hat gute Gedanken über uns. Ja, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, steht in Sprüche 14, 27. Eine Quelle des Lebens, man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Willst du die Fallstricke des Todes meiden, dann trinke von der Quelle des Lebens. In Sprüche 15, 33 steht, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Du könntest sagen, die Furcht des Herrn ist eine Quelle der Weisheit, die dich bewahrt vor den Fallstricken des Todes. Fallstricke sind Fallen. Die werden aufgestellt vom Feind. Eine Falle ist nicht sichtbar. Sie ist verborgen, sie ist versteckt. Damit man in diese Falle fällt, muss ein Köder da sein. Es muss irgendwas Attraktives sein, das dich dahin zieht, stimmt's? Aber wenn du dich von Gott leiten lässt und seine Weisheit höher achtest als deine eigene und auf ihn hörst und auf sein Wort gehorsam bist, dann wirst du diese Fallstricke des Todes meiden können, weil du ihm mehr vertraust als das, was du gerade wahrnimmst. Auch wenn es sich noch so schön verkleidet, mein Gott weiß mehr. Er kennt Anfang und Ende von unserem Leben und er möchte mit uns zusammen durchs Leben gehen, in Beziehung zu ihm. Und das ist ja das ganze Leben, stimmt's? Ihn zu erkennen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, das ist unsere allererste Berufung. Gott ist treu, der uns berufen hat zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist treu, er stärkt dich, er bewahrt dich vor dem Bösen. Vertraue ihm dein ganzes Leben an. Alles. Warum wollen wir manche Bereiche nicht loslassen? Er ist doch dein Schöpfer, du bist seine Schöpfung. Und er hat gesagt, ich habe dir alles geschenkt, was du zu diesem Leben in Gottesfurcht, in Wandel und Gottesfurcht brauchst. Alles. Es ist alles in meinem Sohn. Glaubst du ihm? Ich liebe Psalm 103, da gibt es so viel über die Gottesfurcht. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über welchen? Über denen, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über denen, die ihn fürchten. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Es steht so viel über dieses Wort fürchten, deswegen hat es meine Aufmerksamkeit bekommen, weil ich gedacht habe, immer wieder ihn zu fürchten, ihn zu fürchten. Aber du kannst ihn nur in dieser heiligen Ehrfurcht begegnen, wenn du die Gnade verstanden hast. Denn in Titus 2,11 steht, dass diese Gnade, ja, die ist erschienen, diese Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Was macht diese Gnade? Sie nimmt uns in Zucht, sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und wie besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben, wann? In der jetzigen Weltzeit. Das tut die Gnade mit dir. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gnade ist eine Person. Gnade ist Jesus Christus selbst. Wir haben Zugang zu der Gnade, in der wir stehen, 24 Stunden am Tag. Gott steht immer mit offenen Armen da und sagt, ich habe Zeit für dich, komm her, mein Kind. Es ist so wunderbar, einen lebendigen Gott zu dienen, der nur Gutes für dich hat. Er ist nur gut. Ich liebe dieses Lied, The Goodness of God, die Güte Gottes. Mein ganzes Leben war er treu und er wird treu sein bis zum Ende. Warum? Weil er kann nicht anders. Die verheißene Belohnung für diese Ehrfurcht ist die Freundschaft mit Gott. Eine Beziehung zu dem lebendigen Gott zu haben, das ist das Allerschönste. Und bei Charis Bible College hier in Frankfurt ist unser Fokus ist natürlich, wir haben kein anderes Arbeitsbuch, wir haben nur die Bibel, die Liebe Gottes. Und unser Herz ist es, den Studenten, die kommen, sie zuzurüsten mit dem Wort Gottes, dass sie in das ganze volle Potenzial hineinkommen, was Gott für sie hat. Und wir ermutigen sie immer, das Allergrößte, was sie tun können, ist eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott zu haben, zu pflegen, mehr als alles andere. Das ist das Schönste, was wir haben als Menschen, Und eines Tages werden wir vor ihm stehen und er ist treu. Und weißt du, was er von dir sucht? Er sucht Treue. Er möchte eines Tages sagen, wohlgemacht, mein treuer Knecht, komm in mein ewiges Reich. Gott sagte mir einmal, Karen, ich suche Glaube, ich suche Gehorsam und ich suche Treue. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Mose in Hebräer 11 sagte, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Hältst du dich an den Unsichtbaren, als würdest du ihn sehen, wenn du Gemeinschaft mit der Liebe selbst hast? Weil die Welt da draußen, die sehnt sich nach Liebe. Jeder Mensch hat das innerste Bedürfnis, geliebt zu sein. Jeder Mensch. Und du bist ein Hoffnungsträger und du trägst diese bedingungslose Liebe. Aber diese bedingungslose Liebe kannst du nur sichtbar werden lassen, indem du diesen unsichtbaren Gott, die Liebe selbst, mit ihm Gemeinschaft täglich pflegst. Weil das, wo du Zeit mit verbringst, in das wirst du verwandelt werden. Und dann kannst du nicht anders. Ja, wie so ein nasser Küchenschwamm, wenn der so vollgesaugt ist. Du kannst es nicht zurückhalten, das Wasser fließt einfach so raus. Und so wird die Liebe Gottes aus dir herausströmen, umso mehr Zeit du mit ihm verbringst. Du wirst es nicht zurückhalten können. Du wirst es nicht zurückhalten können. Ströme lebendigen Wasser sollen aus unserem Leib fließen. In eine Welt, die so dürr und trocken ist und so verdürstet, weil sie die Quelle nicht kennt, die du in dir trägst. Die Quelle des Lebens. Einer der schönsten Bibelverse dazu noch am Ende ist Psalm 25, 14. Da steht, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Und das Geheimnis des Herrn, eine andere Übersetzung ist dafür, der vertraute Umgang. Der vertraute Umgang ist für die, welche ihn fürchten. Möchtest du Gottes Geheimnisse hören, was sein Herz bewegt? Nicht nur dein Herz vor ihm immer ausschütten, sondern sagen, Papa, was bewegt dein Herz? Teile du dein Herz mit mir heute. Was ist dir wichtig heute? Und dieser vertraute Umgang, den man nur mit seinem allerbesten Freund, mit seinem Ehepartner haben kann, mit jemandem, den man wirklich ganz nahe kennt, den wird man Geheimnisse anvertrauen. Und das will Gott mit dir heute Morgen. Er will einen vertrauten Umgang. Und er sagt, dieser vertraute Umgang ist für die, die mich fürchten, die verstanden haben, wer ich bin. Ich bin der, ich bin. Nichts kommt ihm gleich. Ja, das ist so meine Botschaft für heute, dass wir wirklich anfangen, ihn hoch zu loben, zu preisen, die Gnade Gottes groß zu machen in unserem Leben. Uns vor nichts zu fürchten, weil der in dir ist, ist doch größer als der in der Welt ist. Steh auf wie dieser Löwe Judas. Steh auf und sei mutig und stark und unerschrocken, denn dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Ob du durch die Tiefen des Wassers gehst, ob du durchs Feuer gehst. Gott hat gesagt, ich bin mit dir. Ich behüte dich, nichts soll dir passieren. Und Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen. Glaubst du mir? Glaubst du meinem Wort, Kind? Es ist die Gnade Gottes, die dein Haupt erhöht. Wir brauchen nicht stolz werden und sagen, ich bin ein Krieger Gottes. Nein, es ist der in dir ist. Es ist nicht meine Kraft, es ist nicht meine Weisheit, es ist nicht meine Stärke, es ist nicht meine Liebe, es ist alles Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die lässt dich diese Person sein, die Welt da draußen sich nachsehnt. Die Bibel sagt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Sie sehnt sich nach der Kraft. Wo ist denn die Kraft in den Gemeinden? Wo ist die Kraft? Wir können die Bibel noch so schön gelb anstreichen überall. Oh, eines Tages. Wow. Nein, jetzt ist die Zeit. Kauf die Zeit aus. Die Tage sind böse. Wir sind in den letzten Tagen, sage ich. Ich weiß nicht, Gott sagt, ein Tag ist wie 1000 Jahre, aber ich glaube, es sind keine 1000 Jahre mehr. Jetzt ist die Zeit, wo die Kraft der Finsternis zunimmt, umso mehr die Kraft Gottes in uns. Ich sehne mich, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Menschen geheilt werden, blinde Augen aufgehen, Gefangene befreit werden, dass Menschen aus der Finsternis, aus ihren Ketten frei werden und dass sie sich bekehren zu dem lebendigen Gott, dass noch ganz viele in den Himmel kommen. Amen. Unsere Familie soll groß sein im Himmel. Eine Riesenfeier mit all den Kindern Gottes. Und Deutschland, gerade Deutschland, das Vaterland, gibt nicht auf Deutschland. Auch wenn wir die Politik schauen und alles sehen, umso mehr betet für das Land. Für Weisheit, dass viele Menschen Herzen weich werden, dass sie nicht mehr verhärten, dass sie schmecken die Güte Gottes. Denn nur die Güte Gottes wird sie bekehren. Nicht der strenge Gott, der alles strafen wird, nein. Der Gott, der in Liebe dasteht und sagt, kommt, es ist noch Zeit. Und sie werden Gott erkennen, an wie wir leben, an unser Handeln, an unser Reden. Du bist Botschafter an Christi Stadt, du bist wichtig für diese Zeit.